Das ist die Passage. Im 19. Jahrhundert entstand auf Tasmanien, an Australiens Südküste, eines der ältesten und gefürchteten Gefängnisse der Welt, Port Arthur. Diese Festung diente dem britischen Empire als Sträflingskolonie. Heute gehört Port Arthur zum UNESCO-Welterbe und ist ein Touristenmagnet. Altehrwürdig würde man die Einrichtung nennen, wäre sie eine Universität. Stattdessen aber saßen hier britische Sträflinge ein, Schwerkriminelle, politische Häftlinge und viele wegen Kleinigkeiten verurteilte Briten. Feature-Autor Michael Marek nimmt sie mit auf einen Streifzug durch die Geschichte von Port Arthur, aber auch mit auf einen Streifzug durch die Philosophie des Strafens.
Port Arthur was known as hell on earth.
Port Arthur war die Hölle auf Erden.
Das Gefängnis ist der Ort der Beobachtung der Gefangenen. Das ist der Ort, in dem die Kriminologie entsteht.
Als die Briten hier ankamen und später die Siedler, hatten sie eine simple Vorstellung von diesem Land, dass es dazu da war, erobert und ausgebeutet zu werden.
Auch ein ruhiges Land.
Auch fauliges Schwemmholz mit ein paar Sittichen darüber.
Ein Bachlauf mit einem Beutelteufel.
Eine Moorlandschaft.
Auch ein Regenwald mit Aborigines.
Eine Holzbrücke vor einem mächtigen viktorianischen Herrschaftshaus.
Kann zu einer Sträflingsanstalt hinführen.
Das Blut ist geronnen, die schweren Fußeisen der Gepeinigten sind zerfallen. Keine knallenden Peitschen sind mehr zu hören, keine Schreie des Schmerzes, der Willkür, des Sadismus, nicht die Hetzjagd der Hunde, nur unser Wagen, mit dem wir unterwegs sind durch eine idyllische Landschaft. Links und rechts des zweispurigen schwarzen Asphaltbandes immergrüne Riesen-Eukalyptusbäume, die ihre Borke schälen. Die Blätter der tasmanischen Buche beginnen sich langsam in leuchtend rotes, orangefarbenes und goldenes Laub zu verwandeln. Es ist Anfang Herbst, aber immer noch heiß und schwül. Wir sind nach Port Arthur im Südosten Tasmaniens unterwegs. Bei der Ankunft riecht es nach Fisch und Chips. Der kleine, beschauliche Ort an der rauen Tasmansee liegt 90 Autominuten von Hobart entfernt, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates. Während dort moderne Häuser in den blauen Himmel ragen, gibt es in Port Arthur mit seinen 250 Einwohnern vor allem Holzhäuser und alte viktorianische Gebäude. Von 1830 bis 1877 befand sich hier das größte Gefängnis im British Empire außerhalb des Mutterlandes. Zugleich war Port Arthur die sicherste und gefürchtete Sträflingsstätte Australiens. Heute ist der Ort ein Freilichtmuseum und gehört seit 2010 zum UNESCO-Welterbe. Eine Touristenattraktion. 250.000 Besucher kommen jedes Jahr, um sich zwischen den historischen Gebäuden und Ruinen auf eine Zeitreise zu begeben.
Hier sehen Sie die Zellen. Das Gebäude besteht aus Ziegelsteinen. Die Zellen waren aus Sandstein. Eine Zelle war 1,30 Meter breit und 2,10 Meter lang. Die Gefangenen schliefen in Hängematten. Tagsüber musste die Matratze oder Hängematte aufgerollt und ordentlich verstaut werden. Es gab dafür ein Regal, in welchem auch Napf, Löffel und Becher ihren Platz fanden. Mehr Besitz gab es nicht.
Liz Latrobe, arbeitet in Port Arthur als Historikerin und Museumsführerin. Die N50erin fällt auf mit ihren violett gefärbten Haaren, ihrer energischen Stimme und der bunten Halskette mit dem runden Jadestein in der Mitte. Die weitläufige Gefängnisanlage von Port Arthur ist heute ein Freilichtmuseum, die sich über ein hügeliges Gelände zieht und U-förmig von einer Meeresbucht begrenzt wird. Von einer Anhöhe lässt sich die gesamte riesige Anlage überblicken, die wie ein englischer Park anmutet, mit kurzgeschnittenem Rasen, gepflegten Gärten und Bäumen. Dazwischen ein Puzzle aus restaurierten historischen Gebäuden und Ruinen, so als hätte man überdimensionale Spielzeugbauklötze wahllos auf dem Gelände verteilt. Große Zypressen stehen Wache vor den Ruinen, Schwarzdrosseln suchen nach Futter. Die britischen Kolonialisten hatten sie aus ihrer Heimat mitgebracht, genau wie die Pflanzen für den Rosengarten des Kommandeurs. Doch der Ort war alles andere als eine Idylle. Mit Grausen dachten die Sträflinge an jenen Ort, der 16.000 Kilometer von England entfernt lag und eine Reise ohne Rückfahrschein bedeutete.
Insgesamt wurden 163.000 Sträflinge nach Australien deportiert, davon 73.000 allein nach Tasmanien, das damals Van Diemen's Land hieß. Nach Port Arthur kamen die Sträflinge mit den höchsten Sicherheitsstufen, also 5, 6 und 7. Port Arthur war ein Hochsicherheitsgefängnis. Port Arthur's Level 5, 6 und 7, so it's a
maximum security prison. Es gab 7 verschiedene Kategorien von Sträflingen. Je höher die Klassifizierung, desto schlimmer ihre Taten. Diese Hierarchisierung schlug sich auch im Gebäude nieder. Die einfachen Sträflinge waren im Erdgeschoss untergebracht. Ihre Kleidung war blau oder grau. Je mehr man auf dem Kerbholz hatte, desto mehr fiel man in Ungnade und wurde nach oben verlegt. Für einen Sträfling der Stufe 7 galten maximale Sicherheitsvorkehrungen. Name und Individualität wurden getilgt. In ihrer Gefängniskleidung ähnelten die Sträflinge Harlekinen. Ein Hosenbein blau, das andere grau. Umgekehrt ein Ärmel blau, der andere grau. Die verdrehte Farbigkeit sollte an die moralische Verdrehung des Trägers erinnern und signalisierte, hier ist höchste Vorsicht geboten, so Historikerin Latrobe.
Das Gefängnis war ursprünglich ein Getreidespeicher oder eine Getreidemühle. Danach wurde Port Arthur zum Hochsicherheitsgefängnis. Es gab eine Krankenstation, eine katholische Kapelle und sogar eine Bücherei mit 13.000 Bänden. Die Idee war, aus den Sträflingen bessere Menschen zu machen. Die privilegierten Gefangenen hatten einen eigenen Schlafsaal und brauchten keine Fußeisen zu tragen. Anders als die schweren Jungs, Sträflinge der Kategorie 7 hatten 18 Kilogramm schwere Fußeisen.
Level 6 he'll be wearing light leg irons, weighing 4 to 10 kilo. Level 7 he'll be in heavy leg irons, around 18 kilo.
Dieser vierstöckige Zellenblock ist das Zentrum von Port Arthur, ein gelbliches, langgezogenes Gebäude. Von dem Bau, in dem einst 484 Strafgefangene lebten, stehen nur noch die Außenmauern, die wie ein steinernes Skelett an die Doing Time erinnern, die Zeit, die die Sträflinge im Gefängnis einsaßen. Altehrwürdig erscheint der viktorianische Bau von außen. Wäre er eine Universität?
Die meisten Strafgefangenen waren junge Arbeiter zwischen 19 und 25 Jahren. Die wurden hier zum Aufbau des Landes gebraucht. Der jüngste Häftling war 9,5 Jahre alt. Auch deshalb gehört das Gefängnis zum UNESCO-Welterbe. Port Arthur hatte das erste Jugendgefängnis des British Empire.
England Anfang des 19. Jahrhunderts. Die industrielle Revolution fordert ihren Tribut. Die soziale Verelendung breiter Bevölkerungsschichten führt zu mehr Kriminalität. Die Wälder sind abgeholzt, um die Dampfmaschinen zu beheizen. Doch wo Holz hernehmen, wenn es im eigenen Land keines mehr gibt? Wie praktisch muss die Idee erscheinen, die unbequem gewordenen Kriminellen und jungen Männer als Zwangsarbeiter zu deportieren. Sie sind billige Arbeitskräfte, um Tasmaniens üppige Wälder zu roden und Englands Bedarf an Holz aufzufüllen. Die Sträflinge stellen Ziegel her, Möbel, Kleidung und sogar Schiffe für die britische Marine. Ökonomisch steht Port Arthur für einen einfachen Tauschhandel, Manpower gegen Holz. Port Arthur war bekannt für seine Tausendfüßler-Kolonnen. Nachdem ein Baum gefällt war, musste ihn eine Gruppe von Gefangenen auf den Schultern tragen. Stolperte ein Mann, fielen alle, und so mancher wurde vom Gewicht der Stämme schwer verletzt. Die aus dem British Empire verbannten Strafgefangenen waren nichts anderes als billige, nützliche und überall einsetzbare Arbeitskräfte, um den fünften Kontinent zu erschließen, vor allem für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen.
At the beginning, when the colony first requested convict labor, they said they were very clear and they said we want only men.
Im 19. Jahrhundert, als das koloniale Australien Sträflingsarbeit zum Aufbau benötigte, wollte man nur Männer. Sie sollten jung und stark sein und nach Ende der Haft hier ansässig werden. Man wollte sie zu guten, produktiven Bürgern erziehen. Doch irgendwann war es genug und die Leute sagten, dass sie keine Sträflinge mehr für den Aufbau wollten. Okay, hieß es aus England, ein paar Jahre noch und dann ist Schluss. Aber in der Zeit schickten sie uns die schlimmsten Verbrecher, die sie finden konnten. Mörder, Gewalttäter, Vergewaltiger und so weiter. Das war für die Briten die Gelegenheit, sich noch schnell der übelsten Typen zu entledigen.
Sagt Luke Donegan. Der großgewachsene Endvierziger ist Historiker und Museumsdirektor. Port Arthur war Down Under Down, also die Insel unter dem australischen Festland, der Ort, an den Großbritannien Sträflinge mit den höchsten Strafen schickte und aufsässige Häftlinge aus anderen Gefängnissen. Es gab aber auch Männer, die lediglich für ein gestohlenes Brot nach Tasmanien verbannt wurden. Dies bescherte der Insel zeitweise eine rasch wachsende Einwohnerzahl. Auch politische Gefangene wurden nach Tasmanien deportiert, vor allem aus Irland. Und so ist die Geschichte Port Arthurs und Tasmaniens untrennbar mit den Sträflingen verbunden. Viele heutige Tassies, wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt. Liz Latrobe zeigt uns auch den Ort, wo einst der Peitschenblock stand. Hier wurden Verstöße gegen die Lagerordnung geahndet. Mit nacktem Oberkörper an Händen und Füßen angebunden, bekamen die Häftlinge Schläge mit einer mehrsträngigen Peitsche, der neunschwänzigen Katze. Offene Wunden waren die Folge, die mit Salz desinfiziert wurden. Fiel ein Häftling dabei in Ohnmacht oder waren die Wunden zu tief, so unterbrach der anwesende Arzt die Bestrafung. Die Reststrafe wurde fällig, sobald der Sträfling wieder gesund war. Doch mit der Aufklärung kamen neue Ideen auch nach Port Arthur.
Man hörte auf, die Gewehre auf die Sträflinge zu richten und sie auszupeitschen. Stattdessen wurde die Einzel- oder Isolationshaft eingeführt. Man sperrte die Häftlinge in eine kleine Einzelzelle. Nur eine Stunde pro Tag durften sie raus, um sich zu bewegen. Aber noch wichtiger war, man durfte nicht sprechen, also totale Isolation und absolute Schweigen. Die Häftlinge mussten in ihren Zellen arbeiten, ruhige Arbeiten wie Buchbinden, Besenbinden und Korbflechten.
Total isolation and absolute silence. You expected to work in your cell, you do quiet work like bookbinding, broom making, basket weaving, things like that.
Das erste Prinzip ist die Isolierung. Isolierung des Sträflings gegenüber der äußeren Welt, gegenüber allem, was die Gesetzesübertretung motiviert hat, gegenüber den Komplizenschaften. Und die Isolierung der Häftlinge untereinander.
Michel Foucault, überwachen und strafen.
Die Strafe muss nicht nur individuell sein, sondern auch individualisierend. Das Gefängnis darf um keinen Preis aus den von ihm versammelten Missetätern eine einheitliche und solidarische Bevölkerung machen. Außerdem muss die Einsamkeit ein Umformungsinstrument sein, durch die Reflexion, die sie anregt. Allein mit seinem Verbrechen lernt der Sträfling es hassen, und wenn sein Gemüt noch nicht durch das Schlechte ganz verdorben ist, werden ihn in der Einsamkeit Gewissensbisse bedrängen.
Wie die Macht das Individuum drangsaliert, das hat Michel Foucault vor knapp 50 Jahren untersucht. Überwachen und Strafen gilt als eines seiner wichtigsten Werke. Der französische Philosoph und Diskurstheoretiker sah Disziplin als wesentliche Technologie der Macht, sagt Jochen Bunk von der Universität Hamburg. Der Professor für Rechtsphilosophie und Strafrecht verweist dabei auf den paradigmatischen Anfang des Buches, der die französische Gesellschaft Mitte des 18. Jahrhunderts beschreibt.
Also es beginnt mit sehr brutalen Schilderungen der Hinrichtung von Damiens, der ein Attentat auf König Ludwig XV. Versucht hat. Er hat dann zu Protokoll gegeben, es sei irgendwie nicht ernst gemeint gewesen, wie auch immer. Es wurde an Damiens nochmal in aller Brutalität, wurden diese grausamen Folterstrafen exerziert, auch öffentlich, die eben für diese Majestätsverbrechen vorgesehen waren. Und es ist so grausam, wie das also beschrieben ist. Ja, nicht von Foucault selbst geschrieben, sondern Journalisten dieser Zeit haben diese Ereignisse festgehalten. Ja, wie das halt so mit der Vierteilung und den Verwundungen bei lebendigem Leib, das heiße Blei in diese Wunden gegossen wird, wie das dann gar nicht möglich ist, diesen Körper zu zerteilen, wie dann Pferde herbeigeholt werden müssen, was man dann eben mit den Körperfragmenten macht. Das ist wirklich ganz schrecklich zu lesen. Natürlich sagen, das war das jetzt nötig? Ne? Ist das nicht ein bisschen zu effekthascherisch? Ich finde das schon einen sehr starken Beginn, der auch unmittelbar zur zentralen These führt, nämlich vom Zurückgehen der unmittelbaren Strafbrutalität, ja? der physisch vermittelten brutalen Strafe zugunsten eines Prozesses, der sehr viel stärker die strafenden oder disziplinierenden Effekte über nicht physische Praktiken dann vermittelt. Ja. Also es ist dann sehr effektvoll, nachdem diese Szene mit Damiens vorbei ist, kommt dann das Reglement, das den Tagesablauf von Gefangenen in einer der frühen Gefängnisanstalten beschreibt, die von dem Gedanken geprägt sind, dass man eben durch ordentliche Arbeit und geregelte Tagesabläufe wieder zu einem sozial kompetenten Mitbürger wird. Das ist tatsächlich eine unglaublich starke, also ich fällt gar kein zweites Buch ein, das so markant beginnt mit dieser Gegenüberstellung einerseits der Strafbrutalität und dann einer ökonomisierenden, einer von Praktiken, die eher die Effektivität und das Psychische als das Physische betont.
»1848 wurde in Port Arthur die Isolationshaft eingeführt. Statt die Gefangenen bei Vergehen oder Fluchtversuchen auszupeitschen, unterwarf man sie von nun ab der stillen Strafe. Man ging davon aus, dass körperliche Züchtigung die Häftlinge nur stärker mache, psychische sie dagegen schwäche. Zur Isolationshaft gehörte, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit absolute Stille herrschen musste. Die Gefangenen hatten keinerlei Kontakt untereinander, durften nicht sprechen und nur für eine Stunde am Tag mit Kapuzen bedeckt aus ihren winzigen Einzelzellen ohne Fenster. Sie wurden mit ihrer Zellennummer angesprochen und waren angehalten, über Bibelstudium und innere Einkehr Einsicht in ihre Taten zu gewinnen, um bessere Menschen zu werden. Sogar beim obligatorischen Kirchenbesuch wurden die Häftlinge einzeln in die Kapelle geführt, in der sich Kabinen befanden, die den Blick- und Körperkontakt mit anderen Insassen unterbanden. Hinter den meterdicken Mauern konnte niemand die Schreie der Sträflinge hören, die in den Wahnsinn getrieben wurden. Mit dieser Form des psychischen Strafens wollte man die Gefangenen ihrer Identität berauben, sagt Liz Latrobe.
4 to 12 months in that system would subdue the most hardened criminal.
Nach 4 bis 12 Monaten hatte man selbst die härtesten Kerle unterworfen, gebrochen. Wenn die Tür hinter dir geschlossen wurde, war es stockfinster. Es gab kein Tageslicht. Die Wände waren so dick, dass man keine Schreie hören konnte. Bis zu 30 Tage wurde man in diese Zelle gesteckt bei Brot und Wasser. Das war kein schöner Ort.
Port Arthur sei ein Monument für die Geburt des Gefängnisses, schreibt Michel Foucault. Bis zum 18. Jahrhundert wurden die Körper der Delinquenten mittels Martern grausam zugerichtet und bis zum langsamen Tod hin gequält. Diese Praxis stieß vor allem bei Justizbeamten auf Kritik, die befürchteten, das Volk könnte, angestachelt vom blutigen Strafvollzug, seinerseits auf den Geschmack von Blut kommen und revoltieren. Es entstand eine Reformbewegung. Von der Aufklärung geprägt, nahm sie den Menschen selbst zum Maßstab dessen, wie der Souverän Missetäter strafen sollte und wie nicht. Mit dem Zeitalter der Aufklärung veränderte sich dies, so Foucault.
Die Bestrafung muss anders werden. Die physische Konfrontation zwischen dem Souverän und dem Verurteilten muss ebenso ein Ende finden wie der Nahkampf, den sich vermittels des Gemarterten und des Scharfrichters die Rache des Fürsten und die verhaltene Wut des Volkes liefern. Sehr rasch ist die Marter unerträglich geworden, welche die Tyrannei, die Maßlosigkeit, den Rachedurst des Souveräns und das grausame Vergnügen des Bestrafens auf so empörende Weise verrät, welche ihre Opfer erniedrigt. Die Notwendigkeit einer Züchtigung ohne Marter artikuliert sich zunächst als Schrei des Herzens oder der entrüsteten Natur. Im verruchtesten Mörder ist zumindest eines noch zu respektieren, wenn man bestraft: seine menschliche Natur.
Also für Foucault ist das eine Veränderung der Techniken der Machtausübung.
Der Hamburger Rechtsphilosoph Jochen Bunk.
Das ist ja die große Perspektive des Buches, dass die Macht als Mechanismus sogar in die Subjekte selber einwandert, indem die eben selber sich disziplinieren, in Selbstdisziplin üben und selbst beobachten, aus dem Bewusstsein heraus, dass die Öffentlichkeit sie beobachten kann. Das ist ja sozusagen die große These, ja? Also die brutale, offenkundige Repression, die Ausübung von physischer Gewalt als Symbol absoluter Herrschermacht wird transformiert, wird entmaterialisiert, wandert in Beobachtungsprozesse, die dann schließlich auch wieder internalisiert werden von den Individuen und den Subjekten, sodass diese Entwicklung von der brutalen, repressiven Regierung zur Selbstregierung geht. Und dann kann man auf den Gedanken kommen und sagen, lass uns doch die Körper der Häftlinge nicht einfach zum Gegenstand unserer am Ende vielleicht doch irgendwie sadistischen Motive machen, sondern lass uns diese Körper nutzbar machen. Lass uns diese Körper einsetzen als Arbeitsmaschinen in Steinbrüchen. Und dann adelt man das natürlich auch noch mit dem Gedanken, dass durch produktive Arbeit auch Resozialisierung besser gewährleistet ist. Ja, man unterstellt dann so ein bestimmtes kriminologisches Konzept von Delinquenten, die nicht gewohnt sind, regelmäßig zu arbeiten, die nicht gewohnt sind, pünktlich aufzustehen. Ja, das ist natürlich alles Unsinn, ja, aber also jedenfalls in einem großen Umfang sind das einfach Stereotype und Zuschreibungen. Aber die Vorstellung ist tatsächlich die, dass die Nutzbarmachung, das Produktivmachen der gefangenen Körper, dadurch, dass man sie einem strikten zeitlichen Reglement unterwirft, dass man sie einem strikten Arbeitsprogramm unterwirft, dass das eben auch noch den wichtigen Effekt hat der sozialen Reintegration.
Wurde der Mensch allmählich als Wesen mit einer Seele wahrgenommen und ihm die Fähigkeit zum Lernen zuerkannt. Die Strafe zielte jetzt auf die Zukunft ab und ihre Hauptfunktion diente der Vorbeugung. Die seelische Gewalt betrachtete Foucault als Disziplinierungsmaßnahme. Diese Art zu strafen war in Port Arthur auf eine kalte Art und Weise modern. Isolationshaft in winzigen Zellen, ohne Licht und ohne Hörkontakt zur Welt. Port Arthur zeigt, was Foucault herausgearbeitet hat, wie vereinbar die schrecklichsten Formen des Überwachens und Strafens sind mit den höchsten Zielen und Werten des Liberalismus.
Schon bei Platon etwa findet sich eine harte Kritik der bloßen Vergeltungsstrafe. Die Vergeltungsstrafe schaut einfach nur, was ist passiert, unterstellt, dass sozusagen eine Disbalance in die Welt gekommen ist durch das Unrecht, was verwirklicht wurde, und das muss jetzt ausgeglichen werden. Ja, und schon bei Platon finden wir Argumente, dass das eigentlich eine unsinnige Überlegung ist, denn wenn man demjenigen, der anderen Übel zugefügt hat, auch ein Übel zufügt, dann sind zwei Übel in der Welt. Also diese Vorstellung, dass durch die Vergeltung ein Übel aufgehoben wird, findet schon in der antiken Philosophie Befürworter und solche, die das für unvernünftig halten. Ja, man könnte ja sogar so weit gehen und sagen, und das steckt in diesen Techniken, die Foucault auch beschreibt, warum überhaupt Strafen? Dem Strafen ist ja ohnehin ein Blick zurück grundsätzlich eingebaut. Und dann kann man nochmal schauen, möchte man bestrafen aus bloßer vergeltender Übelszufügung heraus? Das ist möglicherweise auch nicht verfassungskonform im Übrigen. Ja. Oder im Hinblick auf ein zukünftiges Gutes, wie das schon Platon sagt, wie das Thomas Hobbes etwa im Leviathan sagt. Im Leviathan steht eindeutig, das ist archaisch. Man kann eigentlich nur vernünftigerweise strafen, wenn man das verbindet, wenn man also im Hinblick auf ein allgemeines Gutes, ja, oder im Hinblick auf ein individuelles Gutes, also Abschreckung, Normgeltungsbekräftigung oder Resozialisierung, soziale Reintegration. Das wären die Aspekte, aus denen ein rationales, präventiv orientiertes Strafrecht einzig und allein sich begründen kann.
Port Arthur ist eines der besten Beispiele für das Panoptikum-Modell, also die architektonische Gestaltung von Gefängnissen oder Fabriken, um die Überwachung vieler Menschen durch wenige Bewacher zu ermöglichen.
An der Peripherie ein ringförmiges Gebäude, in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durchbrochen ist, welche sich nach der Innenseite des Ringes öffnen. Das Ringgebäude ist in Zellen unterteilt, von denen jede durch die gesamte Tiefe des Gebäudes reicht. Sie haben jeweils zwei Fenster, eines nach innen, das auf die Fenster des Turms gerichtet ist, und eines nach außen, sodass die Zelle auf beiden Seiten von Licht durchdrungen wird. Es genügt demnach, einen Aufseher im Turm aufzustellen und in jeder Zelle einen Irren, einen Kranken, einen Sträfling, einen Arbeiter oder einen Schüler unterzubringen. Vor dem Gegenlicht lassen sich vom Turm aus die kleinen gefangenen Silhouetten in den Zellen des Ringes genau ausnehmen. Jeder Käfig ist ein kleines Theater, in dem jeder Akteur allein ist, vollkommen individualisiert und ständig sichtbar. Die panoptische Anlage schafft Raumeinheiten, die es ermöglichen, ohne Unterlass zu sehen und zugleich zu erkennen. Das Prinzip des Kerkers wird umgekehrt, genauer gesagt, von seinen drei Funktionen einsperren, verdunkeln und verbergen, wird nur die erste aufrechterhalten. Die beiden anderen fallen weg. Das volle Licht und der Blick des Aufsehers erfassen besser als das Dunkel, das auch schützte. Hier zeigt sich der Übergang von der physischen zur psychischen Bestrafung auch in der Architektur.
Die Überwachung ist ein Kontrollstil, der basiert auf dem Gedanken der Wahrnehmbarkeit, der Sichtbarkeit, der Transparenz. Man kann sofort erkennen, dass das eine ganz moderne Diskussion ist. Sie hat auch eine gewisse Vorprägung, auch wenn wir in die Rechtsphilosophie etwas zurückgehen, gibt es eine Vorstellung, die Immanuel Kant in seiner Schrift zum ewigen Frieden formuliert, dass alles dem Prinzip der Öffentlichkeit unterworfen werden muss. Zu dieser Vorstellung kommt er dadurch, dass er sagt, sofern die Parteien, die den Friedensvertrag schließen, solange die das mit einem geheimen Vorbehalt tun, ja, solange die eine Mentalreservation haben, wie man so schön sagt in der Jurisprudenz, also bei sich etwas denken, was sie nicht artikulieren und schon gar nicht deutlich in dem Vertrag niederlegen, solange ist der Friedenszustand unsicher und instabil. Deswegen ist eigentlich der vernünftige und der gesellschaftliche Zustand ist ja dann ein vernünftiger, wenn ein Friedenszustand ist, ja, wenn Konflikte auf friedliche Weise ausgetragen werden und nicht bewaffnet oder durch Aggressionsakte. Und dafür ist es wohl, oder kann man vernünftigerweise vermuten, sehr wichtig, dass es keine Geheimnisse gibt. Nichts im Geheimen stattfindet, weder in den Köpfen der Menschen noch in irgendwelchen geheimen Gremien oder in irgendwelchen Zusammenhängen, sondern alles radikal publiziert ist. Ja? Frag dich immer, wäre dann sozusagen die Anweisung, ob das, was du jetzt denkst, ob du das allen mitteilen könntest. Und wenn es nicht so ist, dann ist irgendwas mit deinem Gedanken nicht in Ordnung. Das wäre in aller Radikalität die Grundidee, die diesen Überwachungs-, diesen Surveillance, Surveiller et Punir, ist ja der Originaltitel der 1975 erstmals erschienenen Schrift von Foucault, das ist der Grundgedanke. Und wenn diese Überwachung feinkörnig und lückenlos genug ist, dann passiert vielleicht auch gar nichts mehr. Weil dieses Bewusstsein, das verändert auch das Bewusstsein. Ja,
Das wäre sozusagen die Ökonomisierung des öffentlichen Bewachens. Ja. Kann man das so sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist eine Ökonomisierung, es ist eine Effektivierung. Und es ist vor allen Dingen, das sagt Foucault auch ausdrücklich in seinem Buch, eine Demokratisierung.
The panopticon prison system, which came out. And a panopticon is economics for the government.
Das Panoptikum-Gefängnissystem hatte für die Regierung einen riesigen Vorteil. Man brauchte weniger Wachen, um die Insassen zu bewachen, was wiederum die Kosten senkte. Im Mittelpunkt des Panoptikums hier in Port Arthur gab es eine zentrale Halle, von der sich sternenförmig die Korridore mit den einzelnen Zellen anschließen. So können die Wachen in der zentralen Halle alle Flügel bewachen. Das ist sehr ökonomisch.
So less guards in the central hall can guard down all the wings. Economics.
Die Idee des Panoptismus stammt aus der Feder des britischen Philosophen und Begründer des klassischen Utilitarismus Jeremy Bentham. Sie diente zum Bau von Gefängnissen, aber auch von Fabriken, so Jochen Bunk.
Jeremy Bentham ist also 1748 in London geboren, 1832 auch in London verstorben. Er war Jurist, auch Philosoph und gilt als Begründer des Utilitarismus. Und der Utilitarismus gehört zu einer Moralphilosophie, die das Kriterium des Guten in den Folgen eines Handelns erblickt. Also es gibt den Fachbegriff des Konsequentialismus in der praktisch-philosophischen Diskussion. In dem Begriff steckt schon das Kernkriterium, dass die Folgen, die Konsequenzen einer Handlung, daran bemisst sich das, ob das eine gute Handlung ist. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist nicht ganz dasselbe, aber das Gegenkonzept wäre ein Vorstellung vom Guten, wie sie Kant etwa entwickelt hat. Das wir auch kennen in unserer alltagssprachlichen Verständigung über das Gute, wenn etwas keine guten Folgen hatte, aber man sagt, aber es war gut gemeint. Gemeint und eine philosophische, elaborierte Form dieses Spruchs, war aber gut gemeint, liefert Kant, indem er gesagt hat, es gibt kein moralisch stichhaltigeres Kriterium für die Güte einer Handlung als der gute Wille, der ihr zugrunde liegt. Und das ist gar nicht naiv, sondern die Vorstellung, dass eine Handlung intrinsisch wertvoll ist, ja, dass sie sagen, ihren Wert in sich selber trägt, ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns solche normativen Elementarpositionen wie Würde zuschreiben können. Ja? Wenn ich das nicht mache und konsequenzialistisch folgenorientiert das Gute bestimme, bin ich natürlich auch, ist auch wieder ambivalent, ne? Das ist natürlich einerseits vollkommen vernünftig. Wer würde bestreiten wollen, dass die Folgen, die Konsequenzen einer Handlung ein wichtiges Kriterium sind, im Hinblick auf welche wir die Güte einer Handlung bewerten können. Aber wenn wir alles auf Konsequenz und Folgen umstellen, dann kommen wir ein bisschen in die Gefahr, diese absoluten Aspekte zu verlieren und ein vollkommen funktionalistisches Verständnis auch von uns selber und dem, was uns betrifft und was wir tun oder tun sollen, zugrunde zu legen. Und das ist sozusagen, also das ist erstmal noch nicht spezifisch utilitaristisch, diese Folgenorientierung. Spezifisch utilitaristisch ist dann das Kriterium vom größten Glück, der größten Zahl, also dass sozusagen die Maximierung des gesellschaftlichen Gesamtnutzens dann die spezifische Form der Ausprägung des folgenorientiert Guten darstellt. Drastisch formuliert könnte man auch das Unglück einiger weniger, könnte dann in Kauf zu nehmen sein, wenn es nur einer Mehrheit gut geht. Faktisch aber war es so, dass häufig die am gesellschaftlichen Nutzen orientierten Philosophen entscheidende Verbesserungen und Humanisierungen in den Sanktionspraktiken der Gesellschaften bewirkt haben. Das betrifft auch eben Jeremy Bentham. Das waren Vorkämpfer der Gleichberechtigung, der Abschaffung der Todesstrafe. Das muss man, glaube ich, sehen. Man muss also, um ein differenziertes Bild zu bekommen, muss man immer beides im Blick behalten. Also die philosophische Zuspitzung der Kritik an einem reinen Nutzenkalkül. Andererseits aber auch zu erkennen, dass die Umstellung von absoluten Werten hin zu Relativierungen entscheidende gesellschaftliche Fortschritte auch bewirkt hat.
Wie immer gehört zum Eingesperrtsein und zur psychischen Marter auch die Flucht. Da Port Arthur am wirtschaftlichen Profit orientiert war, bedeutete jeder geflohene Kriminelle eine finanzielle Einbuße. Auch deshalb mussten Fluchtversuche unter allen Umständen verhindert werden, so Historikerin La Trobe.
The government actually thought escaping was one of the worst things they could do, and many of the convicts at Port Arthur were here because they were habitual escapees.
Für die Regierung gehörten Fluchtversuche zu den schlimmsten Dingen, die man als Sträfling unternehmen konnte. In Port Arthur waren unter den Gefängnisinsassen viele gewohnheitsmäßige Ausbrecher. Thomas Walker zum Beispiel hatte bereits jede Menge Peitschenhiebe mit der neunschwänzigen Katze erhalten, bevor er nach Port Arthur deportiert wurde. Jeder, der in Port Arthur zu fliehen versuchte und den man wieder habhaft wurde, bekam 100 Peitschenhiebe. Thomas Walker verbrachte 14 Jahre seines Lebens hier in Port Arthur. Und in dieser Zeit versuchte er 22 Mal zu fliehen. Bei seinem letzten Ausbruch hatte er das kleine Walfangboot des Kommandanten gestohlen. Walker war Seemann und kannte sich aus. Mit 7 anderen Männern fuhren sie die Küste Tasmaniens entlang nach Sarah Island. Dort gab es nichts, nur undurchdringlichen Regenwald. Also drehten sie um und landeten im südlichen Teil von New South Wales, eine unglaubliche Reise über das offene Meer und die Bassstraße, also die Meerenge, die Tasmanien vom australischen Festland trennt. Dort wurde Walker angeschossen und gefangen genommen. Walker starb an seinen Verletzungen. Sein 22. Fluchtversuch war also sein letzter.
Port Arthur war eines der sichersten Gefängnisse seiner Zeit, erklärt Liz Latrobe. Der Grund dafür? Seine isolierte Lage am Ende einer Halbinsel, die von der Tasmansee umschlossen wird. Der Zugang ist lediglich über das Eagle Hawk's Neck möglich. Über die Breite dieser schmalen Landbrücke wurde ein Zaun gezogen. Außerdem hatte man Hunde an Pflöcken angebunden, die unverzüglich anschlugen, sobald ein Häftling zu entkommen versuchte. Eine stählerne Skulptur zeigt heute noch einen wild bellenden Bullmastiff, angekettet vor seiner Hütte. Die exponierte Lage an der rauen Tasmanischen See trug ihr Übriges dazu bei. Fast niemand der Gefangenen konnte schwimmen, das Wasser war kalt, es gab Haie und man hatte Geschichten von gefährlichen Wasserwesen in Umlauf gesetzt, um die Fluchtversuche über das offene Meer im Keim zu ersticken.
The military were on the alert. As soon as a convict escaped, it was the military's role was to actually recapture them.
Sobald ein Sträfling entkam, wurde das Militär in Alarmbereitschaft versetzt. Seine Aufgabe war es, die Flüchtigen umgehend wieder einzufangen. Es war allgemein bekannt, dass die Soldaten diese Jagd genossen. Tag aus, Tag ein Gefangene zu bewachen, das ist ziemlich langweilig. Wenn man sich die Militärgeschichte in Großbritannien anschaut, dann springt vor allem eines ins Auge. Die Soldaten wollten keine Strafgefangenen bewachen, sondern erhofften sich Ruhm und Reichtum auf dem Schlachtfeld. Also verhieß die Jagd Abwechslung, ob es sich nun um Tiere handelte oder entflohene Sträflinge.
Hunting was one of their main pastimes, whether it be animals or convicts.
Wachmannschaften bestanden aus Kriegsveteranen des britischen Militärs und kamen zusammen mit den Sträflingen aus England nach Port Arthur. Die allermeisten blieben nach ihrer Dienstzeit in Australien und begannen danach ein Leben als Siedler. Darüber hinaus verfügte das Wachpersonal über eine optische Telegrafievorrichtung zur schnellen Übermittlung von Botschaften, basierend auf hohen Holzmasten, an denen schwenkbare Querbalken oder Signalarme und Flaggen angebracht waren. Je nach Position konnten unterschiedliche Buchstaben signalisiert werden. Mit Hilfe solcher Semaphorstationen wurden Informationen über große Entfernungen übermittelt.
Kommunikation ist in einem abgelegenen Gebiet sehr wichtig. Das Semaphorsystem war auf Tasmanien allein dem militärischen Wachpersonal in den Gefängnissen vorbehalten. Es gab etwa 2500 Wörter und kurze Sätze, die man senden konnte. An einem schönen, klaren Tag war es möglich, eine Nachricht von Port Arthur in die Hauptstadt Hobart in sage und schreibe 15 Minuten zu schicken. Das sind immerhin 100 Kilometer. Sobald ein Sträfling ausgebrochen war, wurde das Militär mittels optischer Telegrafie umgehend in höchste Alarmbereitschaft versetzt und man suchte nach Flüchtigen hier überall auf der Halbinsel.
Where is my wandering boy tonight? The boy of my tender years.
Was wurde aus den verurteilten Häftlingen? In Hochzeiten lebten bis zu 1200 Gefangene in Port Arthur. Insgesamt waren hier zwischen 1830 und 1853 rund 12.500 Häftlinge untergebracht. 1853 wurden die Sträflingstransporte eingestellt. Danach kamen keine neuen Gefangenen mehr nach Tasmanien. 1877 schließlich wurde das Gefängnis geschlossen. Die meisten Häftlinge wurden nach ihrer Entlassung Siedler. Knapp 1800 starben vor ihrer Entlassung. Viele wurden auf der nahen Insel der Toten begraben. Die rechtschaffenden Soldaten, Wächter und ihre Familien erhielten einen Grabstein mit ihren Namen, nicht aber die Deportierten. Ihre sterblichen Überreste wurden namenlos in der Erde verscharrt. Nach christlicher Vorstellung landeten sie sowieso in der Hölle. Wozu den Aufwand betreiben und ihrer gedenken? Jochen Bunk.
Ich würde Foucault tatsächlich zusammenlesen mit Autoren. Ich spiele auf Horkheimer und Adornos Dialektik der Aufklärung an natürlich. Dass Aufklärung, das ist ein universeller Prozess, der global die Gesellschaften erfasst. Und dieser Prozess ist so riesig und erstreckt sich auf alles, dass man nicht einfach sagen kann, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut. Wer würde jetzt sich anheischig machen, darzustellen, dass Aufklärung etwas Schlechtes ist? Ja? Es ist auch erstmal was sehr Gutes, dass wir Vorstellungen von Autonomie entwickeln, die auf überprüfbarem Wissen auch beruhen, Konzepte von Autonomie, die nicht darauf beruhen, was einem irgendjemand sagt, der vielleicht ein Priestergewand anhat, sondern was man selber auch im Prinzip durch Experimente und durch Überprüfung sich als Wahrheiten erschließen kann. Das ist doch alles ganz gut. Und trotzdem hat dieser Prozess eine Schattenseite. Und zwar tatsächlich dann, wenn er nicht mehr reflektiert wird. Ja, wenn er sich abkoppelt von der Frage des Guten. Das klingt jetzt ein bisschen metaphysisch, von dem absoluten Guten. Ja? Das Gute, das nicht relativiert werden kann, das nicht durch eine Funktionalisierung dargestellt werden kann. Der klassische Topos wäre die Menschenwürde. Nicht? Das Menschenwürde ist natürlich ein sehr aufgeladener Begriff, aber man kann das auch in einfachere Begriffe übersetzen, was wir sagen. Es gibt einen Achtungsanspruch, der uns allen zukommt, ganz unabhängig davon, woher wir kommen, wohin wir gehen, wer wir sind. Und das könnte jetzt eine Überlegung sein, die in das Raster der Funktionalisierung und der Effektivierung, für das die Aufklärung steht, nicht unbedingt reinpasst. Ich meine, man muss einfach sehen, dass diese Prozesse, die wir beschrieben haben beim panoptischen Gefängnis, ja, das Produktivmachen der Häftlinge, dass das natürlich seinen absolut schwärzesten und dunkelsten Punkt in dem Lagersystem der Nationalsozialisten oder in anderen. Die Nationalsozialisten haben das Konzentrationslager ja nicht erfunden, aber dort läuft gewissermaßen zynisch dieses dunkle Programm der Aufklärung, ja, die böse Seite der Aufklärung zur Hochform auf. Auch hier werden die Gefangenen ausgebeutet, aber eben nicht mehr mit resozialisierender, sondern mit einer Vernichtungsabsicht. Und insoweit natürlich sogar einer ganz perfiden Logik, auch der Nutzbarmachung sogar der Körper, nicht nur im Sinne ihrer Arbeitskraft, sondern auch des Materials der Körper, wenn man sich das schrecklicherweise vergegenwärtigt, dass sogar abgeschnittenes Menschenhaar industriellen Produktionsprozessen zugeführt worden ist. Das ist die dunkle Seite der Aufklärung. Das haben Horkheimer und Adorno in ihrer Schrift über die Dialektik der Aufklärung ja getan. Man muss diese beiden Seiten zusammenlegen. Das ist die Schwierigkeit.
Als es Abend wird, ist zwischen den Ruinen von Port Arthur ein wildes Kreischen zu hören. Ein tasmanischer Teufel, das größte fleischfressende Beuteltier der Welt, erklärt Liz Latrobe.
Thank you. Der Beutelteufel lebte einst in ganz Australien. Heute kommt er nur noch auf Tasmanien vor. Er frisst Insekten und Kleintiere, vor allem aber Aas. Die ersten Europäer und auch die Convicts von Port Arthur ängstigten sich vor dem Beutelteufel, als sie das wilde, grüne Tasmanien erkundeten und nachts sein wildes Kreischen vernahmen. Als gute Christen glaubten sie, den Herrn der Finsternis höchstpersönlich zu hören. Doch tatsächlich war es nur der kleine Beutelteufel, der nach Sonnenuntergang auf Nahrungssuche war. Es waren die Sträflinge, die mit ihrer Hände Arbeit die gesamte Infrastruktur Tasmaniens schufen. Straßen, Brücken, Häfen, Leuchttürme, Schulen und Krankenhäuser. Viele heutige Tassies, wie sich die Einwohner Tasmaniens selbstbewusst nennen, sehen sich als global verwurzelt. Denn die aus dem British Empire verbannten kamen aus England, Irland, Schottland, aber auch Indien, Kanada und der Karibik. Auch ihre Familie führe Convicts im Stammbaum, erzählt Liz Latrobe am Ende der Führung. Da die Strafgefangenen Tasmanien zu dem gemacht hätten, was die Insel heute ist, hadere sie nicht mit ihren Ahnen. Vielmehr ist sie wie viele Tassies stolz, von Häftlingen abzustammen. Diese waren vor allem billige Arbeitskräfte für die britischen Kolonialisten, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen. Und dabei machen Orte wie Port Arthur deutlich, dass Australien als Nation durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist.
Ort ohne Wiederkehr. Überwachen und Strafen in Port Arthur. Ein Feature von Michael Marek. Es sprachen Kurt Grünenfelder, Lück Müller, Isabel Paris, André Schmidt und der Autor. Redaktion Bernhard Senn.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.